Hallo, liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen. Wir sind wieder da. Jan, ich bin wieder da. Du auch.
Ja, ich bin auch wieder da. Hi, Clemens.
Wir hatten eine kleine Pause. Es ist gerade turbulent, glaube ich. Bei dir ist sowieso Adventszeit. Und bei mir ist irgendwie gerade Bewerbungszeit.
Vielleicht auch
das
Advent?
Das macht keinen Spaß. Es ist Advent. Ja, genau. Vielleicht auch Advent. Vielleicht kommt ja irgendwas.
Du, warten, ne? Warten ist irgendwie schon auch dieses Adveniere. Also warten war alle so ein bisschen, ne?
Ja, wenn es nur mit Warten getan wäre, ne, wäre mein Leben ja schön, aber es funktioniert so
ja,
nicht.
Ja, das ist wahr. Der Advent, der.
Ja, es ist eine dunkle Jahreszeit. Es ist, ich stelle immer wieder fest, und das um mich herum, und das ist ein subjektives Empfinden, Menschen sind erschöpft, zum Teil depressiv, zum Teil, erschöpft trifft ziemlich müde trifft es auch ganz gut, ja, einfach so vom Jahr, vom Leben, von was auch immer, ne,
jetzt wo du das sagst,
kennst du irgendwie. Und das, ich denke mir die ganze Zeit, das ist ja vielleicht ein subjektives Empfinden, ne, wenn man ja auch selber manchmal ein bisschen erschöpft ist am Ende des Jahres, und da habe ich mir gedacht, Zahlen lügen nicht.
Zahlen konfrontierst, ne, kann ich noch, das Konzept von Winterschlaf hat, apropos müde, für mich auch einen Reiz. Denke ich manchmal.
Für mich auch, wenn ich nur bekäme den Schlaf, dann wäre das total toll.
Also sich vorher schön ein bisschen was anfressen.
Ja.
Dann gemütlich einmümmeln, die Augen zumachen und zum Frühjahr rank und schlank erwachen mit der aufgehenden Sonne in den Sommer hinein. Wie geil.
Da freue ich mich auch drauf. Deswegen ist es gut, dass wir auch einatmen und ausatmen haben. Nichtsdestotrotz, und das ist auch das eine, also einmal dieses Winter, müde werden, Wintermüdigkeit, alles cool, das gehört irgendwie zum Leben dazu, und dagegen habe ich gar nichts. So, die Frage ist nur, geht es ein bisschen weiter darüber hinaus? Also schießen wir gerade, ist es gerade so ein bisschen, wo man sagt, irgendwie geht's den Menschen gerade kacke in Deutschland. Da habe ich gedacht, so, geht's ihnen kacke oder geht's ihnen gar nicht schlecht? Also ist irgendwie was los oder ist das nur mein Empfinden?
Ne? Du bereitest Zahlen vor, ne? Also Clemens hat mir vorhin gesagt, heute gibt er mir ein paar Zahlen.
Heute gebe ich mal nur ein paar Zahlen, um damit als Gesprächsgrundlage. Es gibt nämlich Möglichkeiten. Okay. Also ich erkläre dir kurz mein Vorgehen. Das ist eine Vorgehensweise, die ich auch im Berufsleben so mache. Erst die knackige Analyse. Analyse ist wertneutral. Das ist wie 1 plus 1 ist gleich 2. Ne? Das ist eine Analyse. Ich schaue mir Zahlen an und lasse sie erstmal so stehen. Danach kommt man erst in die Gedankenwelt und sagt, wie interpretiere ich denn diese Zahlen? Ne? Das ist meine Grundlage, um beraten zu können, zu sagen, ich rate dir das und das. Also jetzt lass uns erstmal kurz Analyse fahren und danach machen wir das Ganze mal in die, da wirst du eh sprudeln. Das weiß ich jetzt schon.
Jetzt warte kurz, ich lege nur schnell meine Vorgehensweise daneben.
Mach.
Also ich mache auch am Anfang oft eine Analyse.
Machst du auch.
Und die ist überhaupt nicht zahlenbasiert, sondern die Fakten sind anders. Ich frage oft, wie fühlst du dich? Wie geht es dir?
Ja, aber das ist auch zahlenbetrieben. Da kannst du einen guten, schlecht da hinten dran stellen.
Du willst es jetzt in so einen Binärcode gerne übersetzen. Ihr seid doch also so. Wirklich. Also.
Ist ja auch ein Binärcode.
So, hau raus.
Fakten sind ja auch binär. Entweder ist richtig oder entweder ist 1 oder 0.
Ne? Ja,
das sind Fakten. Interpretationen nicht mehr. Ne? Da sind wir schon in der anderen. Man muss es schon knallig unterscheiden. Es regnet, es ist nass. So, jetzt geht's los. Also, passe mal ab. Es ist so, ne, dass wir in Deutschland einen krassen Anstieg haben, einen richtig krassen Anstieg an Krankenstand. Und ich habe gedacht, so, das habe ich jetzt öfter schon gehört, dass der Krankenstand irgendwie angestiegen ist unter den Mitarbeitenden in Deutschland. Und dann guckst du und siehst, das ist ein Quantensprung. Also das ist richtig krass. Das ist wirklich, wenn du einen Aktienkurs oder was auch immer siehst und du hast diesen Begriff der Pipe mal gehört oder den Begriff des exponentiellen Wachstums, da geht ja so eine krasse Kurve hoch, ne? Das ist der Krankenstand. Denkst du immer, oha. Natürlich hat das was mit Corona zu tun, ne? Das heißt, der Krankenstand ist auch leicht zurückgegangen, aber leicht meine ich mit oberster Top und dann ein Tickchen zurück. Aber im Gesamten der höchste Krankenstand ever. Ne? Also wir sind immer noch auf dem höchsten Niveau seit der letzten, jetzt kann ich es dir gerade mal kurz sagen, der letzten, seit 91. Also der letzten 23 Jahre. Das ist meine Hausnummer. So, gut, das kann man sagen, Krankenstand, ja, vielleicht hat das was mit Corona zu tun und so weiter. Aber da wollte ich ein bisschen tiefer eintauchen und habe mir gedacht, okay, wie sieht es denn mit den Menschen gerade aus? Also was ist denn da gerade los eigentlich, ne? Und dann guckt man so ein bisschen in die Arbeitsunfähigkeitsfälle aufgrund von psychischen Erkrankungen. Höchster Stand seit 97. Und zwar heftig. Heftig höchster Stand. Richtig nach oben geschossen. Und vor allem bei Frauen, bei Männern auch, stärker noch bei Frauen, also Unfähigkeit zu arbeiten aufgrund von psychischen Erkrankungen. Und du kannst dir schon vorstellen, was die psychischen Erkrankungen sind. Das ist dem vor allem geschuldet, ist es Depression, ist ganz vorne dabei. Und dann habe ich ja gedacht, okay, das ist ja abgefahren. Höchster Krankenstand, höchste Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Depression. Und dann guckt man so ein bisschen weiter und schaut sich so an, wie sieht das denn in weltweit aus? Also ist das nur ein deutsches Problem oder ist das ein weltweites Problem? Und dann siehst du weltweit, krasser Anstieg. Psychische Erkrankung weltweit. Richtig angestiegen. Denkst du dir, okay, die sind ja richtig angestiegen. Dann geht man so ein bisschen weiter rein und sagt, okay, woran liegt das denn? Also was ist denn das Hauptproblem eigentlich, warum die Leute jetzt gerade so psychisch krank sind? Mhm. Und dann stellst du plötzlich fest, es ist immer Stress. Auf Platz Nummer 1. Stress, Stress, Stress. Auch krass. Dann guck, geht mal ein bisschen. Du gehst wahrscheinlich schon in deinem Kopf, tickerst du schon Interpretationen rein. Ist auch alles gut, das können wir gleich alles besprechen. Ich mache den roten Faden kurz weiter. Jetzt sind wir bei Stress. Dann habe ich mal geguckt, dann bin ich weitergekommen, habe gesagt, okay, dann bin ich auf die Statistik gestoßen, jährliche Todesfälle aufgrund psychischer Erkrankungen und Verhaltensstörungen in Deutschland von 2008 bis 2023. Höchster Stand ever. Krass angestiegen, richtig heftig angestiegen. Also das ist eine, Moment, Vervierfachung. Fast, dreieinhalb, verdreieinhalbfachung. Verdreieinhalbfachung, das musst du dir mal geben. Das ist absoluter Wahnsinn. Also das noch on top, ne? Unglaublich. Dann guckst du weiter und sagst, okay, aber das gibt's doch gar nicht. Wie ist denn da der Grund? Wie sieht das denn aus bei älteren und jüngeren Menschen? Ja, da stellst du fest, im Alter wird es schlimmer als im jungen Alter. Okay, das ist im Alter wird schlimmer als im jungen Alter. Was ist denn im Alter denn so, was die Menschen da am meisten belastet? Einsamkeit. Einsamkeit ist das, was die Menschen im Alter am meisten belastet. Welchen Menschenschlag belastet denn am meisten Einsamkeit? Also sind die Menschen im Alter am meisten Einsamkeit? Das ist schon mal das eine. Und das andere ist, was hat Einsamkeit mit Gesundheitszustand zu tun? Und da muss man sagen, wer 60% derjenigen, die einen schlechten Gesundheitszustand haben, sind einsam. Also 2/3 der Menschen, die einen schlechten Gesundheitszustand haben, sind zusätzlich noch einsam. Krass. Und dann bin ich noch auf eine heftige Statistik gestoßen, die mich auch umgehauen hat, weil es so Fakten mal wieder sind. Die Verbreitung von Einsamkeit unter jungen Menschen in dem Fall mal. Von gemessen am Schulabschluss. Welche Menschen sind am meisten betroffen? Und die krassesten Quoten haben die, die Hauptschulabschluss haben oder gar keinen Abschluss haben. Und dann wird es immer besser mit je höher dein Bildungsabschluss, desto weniger einsam bist du. Also kann man schon mal die Korrelation darstellen. Einsamkeit und Einkommen, Einsamkeit und Alter, Einsamkeit, Gesundheitszustand, das ist die eine Sache. Die andere Sache, Stress. Einsamkeit führt ja auch zu Stress. Arbeitswelt. Die Menschen sind gerade in der Arbeitswelt unglaublich belastet, weil gerade sehr, sehr viel auf sie einprasselt. Also Stress sorgt dafür, dass Menschen immer arbeitsunfähiger werden, immer mehr Arbeitsunfähigkeitsfälle gibt und somit auch mehr in den Stressmoment kommen. Also wir haben gerade einen Höchststand erreicht an krank psychischen Menschen, die sich zunehmend sogar umbringen. Also der Suizidalfall steigt auch ganz extrem an. Also Menschen, die wirklich krank sind und sich mehr und mehr umbringen, im jungen bis zum alten Alter wird es noch extremer. Da habe ich gedacht, boah, also mein subjektives Gefühl, so verkehrt war es gar nicht. Es ist schon ziemlich krass, was objektiv da draußen abgeht. Jetzt bin ich schon im Interpretationsmodus. Jetzt können wir loslegen, Jan. Was ist so deine Beobachtung? Subjektiv.
Ja, natürlich, subjektiv. Ich habe gerade keine Daten, keine Tabellen vor mir liegen. Zum einen ist es hilfreich, festzustellen, dass es jetzt viele Erhebungen gibt zu dem Topos. Psychische Gesundheit. Ich glaube, die Situation in den vergangenen Jahrzehnten, war vielleicht nicht ganz so drastisch, wie wir sie heute vorfinden, mit den multiplen Krisen und der Krise als der Dauermodus. Ich glaube, das Multiple, das ist wirklich neu, also so global, das Globale mit der Klimakrise, die wir auch schon oft besprechen hier, das kommt den Menschen doch nahe und führt zum Beispiel zu so einem Grundrauschen, das mir meinen Alltag vielleicht gar nicht, meinen Alltag tangiert, aber dass so ein Grundrauschen von die Welt geht vor die Hunde. Also das führt sicherlich dazu, dass Menschen, die sowieso schon am Peak arbeiten, darüber hinauskommen, dass so ein Burnout sich verstärkt. Kann ich mir vorstellen, ist meine Interpretation. Zu meiner Interpretation gehört aber auch, dass die Krankheiten besprechbarer geworden sind. Also Beispiel Depressionen. Das war eine Krankheit, die es vermutlich immer schon gab, ne? Die aber nie opportun war. Man hatte das nicht, das kannte man nicht. Genauso wie ADHS, also dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Man stellt jetzt fest, ja, das prägt auch Erwachsene noch. Also es ist gar nicht auf Kinder und Jugendliche beschränkt, sondern auch wenn ich darunter leide, dann darf ich auch darunter leiden als Erwachsener noch. Das sind ja gerade neue Erkenntnisse. Und wenn die Erkenntnis sich Bahn bricht, dann hat das ja eine Implikation. Zum Beispiel, dass ich sage, okay, ich brauche als Erwachsener vielleicht auch noch irgendwie eine Medikation dazu oder eine Einschätzung, eine Hilfestellung. Und wenn ich jetzt sage, Depression ist eine Krankheit und ich will, dass die anerkannt ist und dass Menschen, die daran leiden, das benennen dürfen, ohne sanktioniert zu werden und dass sie dann auch eine Hilfe bekommen, dass sie sich die nehmen dürfen, dass es Raum braucht und dass das auch völlig in Ordnung ist für mich als Arbeitgeber, das sorgt dafür, dass Krankenstände steigen. Und das finde ich erstmal gut. Ja, dass Leute, die an einer Depression leiden, dass sie sagen, dass sie das anmelden können, zeigen können und sich vor allem Hilfe holen können.
Auf jeden Fall.
Das ist total wichtig
geworden. Ja. Ja, das sehe ich genauso wie du. Ich einen Punkt noch, der mich dann, also einerseits, du hast gesagt, es wird jetzt mehr gemessen, also hat man auch mehr Daten. Das würde ich auch so unterschreiben, das ist bestimmt so. Ich denke auch, dass das in vielen Statistiken mit einberechnet wird. Es gibt nur einen Punkt, der mich da stutzig macht. Wo keine Statistik, wo man sagen kann, ja, da wird aber nicht mehr gemessen im Sinne von, da guckt man jetzt genauer hin. Wenn man sagt, die Suizidalfälle oder die Selbstmordfälle sind drastisch angestiegen, dann wurden die früher genauso gemessen wie heute. Und das ist nun mal ein Ergebnistyp, ne? Also ich sage jetzt mal, Tod, Mensch, selbst umgebracht, ist ein Ergebnistyp. Wenn die Zahl steigt, dann muss ich davon ausgehen, dass die Zahl der Menschen, die bereit sind, sich selber umzubringen, steigt. Das heißt, wenn die Menschen bereit sind, sich mehr umzubringen, steigt auch der Krankheitszustand an sich mehr. Also diese Zahl ist für mich ein krasser Indikator dafür, dass es nicht nur mehr Daten sind, die wir jetzt messen können, sondern wirklich ein Anstieg an Menschen, die dieses Problem mit sich herumtragen. Und das würde ich auch, das trifft so ein bisschen mein subjektives Einschätzen. Ne? Also da würde ich jetzt sagen, das würde passen. Das, was ich in Unternehmen beobachte, das, was ich in der Wirtschaft beobachte, würde ich sagen, ja. Der Druck, der auf Menschen derzeit ausgeübt wird, ist dermaßen hoch und der ist noch nicht am Ende, ist so hoch, dass Menschen schlaflos werden, sich beschissen fühlen und zunehmend diese zunehmende Einsamkeit, auch in einer als sich immer mehr alternden Gesellschaft und immer weniger Kindern, ist, glaube ich, ein Brandbeschleuniger, was das angeht.
Ich will es nicht verneinen, ich wollte es nur etwas relativieren.
Ja,
also ich glaube
ja
auch, dass die Situation in der Gesellschaft, dass sich Dinge zuspitzen. Also das nehme ich auch so wahr. Also Menschen werden dünnhäutiger in der Wirtschaft, was ich in der Zeitung, in den Medien wahrnehme, VW, also zum Beispiel. Ne? In Deutschland, wir haben Dinge zu bearbeiten. Also der Gap zwischen Arm und Reich so groß wie nie, so groß wie nie. Das bedeutet, eine große Gruppe von Menschen, die den Gürtel enger schnallen müssen, die weniger netto in der Tasche haben, schauen auf Vorstände, die exorbitante Boni ausgezahlt bekommen. Das geht dann in den Medien, das ist natürlich plakativ, aber es ist auch ein Zeichen für etwas. was man anprangern muss. Das ist nicht gesund für den Zusammenhalt im Land, für unser Gemeinwesen. Klar, das stelle ich nicht in Frage. Das nehme ich auch wahr. Aber ich glaube, dass manche Statistiken auch, zur Interpretation gehört dann auch, also das ist das Thema mit Zahlen.
Ja, genau.
Da gilt es dann irgendwie zu schauen, okay, wie kommen die zustande?
Ne? Ja, auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Also, ist auch gut, dass du es sagst. Ich habe noch eine kleine Statistik, die wollte ich noch mit einbringen, weil ich mal immer wieder sage, dass das, komme immer gerne, auch wenn ich jetzt kein, also ich werde ja gerne immer so manchmal als Kapitalist bezeichnet. Ne? Ich bin's nicht, aber ich werde so gerne bezeichnet, weil ich immer sage, wenn wir nicht auf der Wirtschaftsseite erfolgreich sind, sieht es hinten raus beschissen aus. Ne? Also ich glaube, dass das größte Problem, was wir haben, ist, wenn es wirtschaftlich nicht läuft. Da haben wir einen Rattenschwanz am Problem. Und wenn es jetzt wirtschaftlich bergab geht, geht das soziale Problem nach oben. Und geht es wirtschaftlich besser, können wir uns als Beispiel, geht es uns wirtschaftlich erfolgreich, können wir uns mehr Urlaubstage leisten, geht uns wirtschaftlich beschissen, können wir uns nicht so viel Urlaubstage leisten. Mal so blöd gesagt. Wenn es uns wirtschaftlich erfolgreich geht, können wir uns Betriebsräte leisten, geht es uns wirtschaftlich schlecht, sind Betriebsräte eher hinderlich. Das klingt jetzt sehr kalt, ne, und sehr, sehr kapitalistisch, ist aber de facto so, weil Unternehmen sich dann selber behindern durch Betriebsräte und dadurch eben weniger Umsatz machen, dadurch mehr Leute rausschmeißen müssen und dadurch, also nicht Betriebsräte sind schuld an weniger Umsatz, aber man behindert sich dann plötzlich in diesem Moment des Stillstands und man will ja eigentlich transformieren, während der Betriebsrat sagt, nein, ich will die Menschen bei mir behalten. Ne? Also diese soziale Spannung immer, die hat was mit Wirtschaft zu tun. Und wenn ich jetzt noch eine Statistik anschaue, jetzt nochmal kurz rausgezoomt, wenn ich mir anschaue, was die Generation Z, also die recht jungen Leute noch, was die für Sorgen gerade haben, würde man ja immer wieder sagen, wie Fridays for Future, es ist irgendwie Klimawandel. Witzigerweise ist es so, dass Lebenshaltungskosten, mit Abstand den größten Anteil ausmachen an Sorgen, die Generation Z hat. Zweite ist Arbeitslosigkeit, dritte Klimawandel. Das heißt, wir haben jetzt gerade eine Generation, die da sitzt und sagt, boah, ich weiß gar nicht, ob ich morgen eine Arbeit haben werde. Und ich mache mir echt Sorgen darum, ob ich in Zukunft meinen Lebensunterhalt überhaupt noch bestreiten kann. Und das hat mich stutzig gemacht, weil wir wiederum in der älteren Generation, die fühlen sich recht sicher, was Geld angeht, und schauen dann doch eher mal auf das Thema Klimawandel.
Das ist Bubble, Clemens. Ich glaube, das hängt sehr davon ab, in welcher Blase ich unterwegs bin. Also das ist bei dir so wahrscheinlich, bei mir vermutlich auch ähnlich im Freundeskreis. Aber je nachdem, in welche Straße, in welches Quartier ich schaue, da ist bei Erwachsenen auch das Thema Geld und wie kann ich morgen.
Ist es auch.
Also die Mieten steigen und wie lange kann ich mir diese Wohnung leisten, etc. Also das ist eine Frage von Bildungsstand oder Portemonnaie.
Definitiv ist auch so, ist nur prozentual weniger. Also ich wollte nur sagen, diese Sorgen, das ist dann, da machen sich die Sorgen nicht so krass bemerkbar in expliziter Aussage, finanzielle Sorgen, da sind eher Stress vorher, wird dann vorher, oh, ich kann schlecht schlafen aufgrund von Stress und da kommen finanzielle Sorgen erst an dritter Stelle. Also da verschiebt sich's ein bisschen. Ich wollte nur sagen, die nächste Generation, die dazukommt, die bestärkt das Thema nochmal ganz stark, weswegen man dann wieder auf die Politik schaut und dann sagt, okay, wir sind in der Gesellschaft, wir suchen gerade nach jemanden, der uns das gibt, der sagt, pass mal auf, unsere Wirtschaft muss wieder stark werden, damit ich wenigstens meine Rechnung bezahlen kann. Und dann sind wir schon wieder in diesem Dilemma zwischen Sozial und Wirtschaft.
Ja, das ist auch ein Dilemma. Es ist ein Dilemma. Und das Dilemma wird umso größer, je weiter ich den Blick schweifen lasse. Also wenn ich über Deutschland hinaus mal an die Ränder der Europäischen Union, Rumänien, Bulgarien, es gibt immer noch einen krassen Gap. Wir sind ja nicht im Bruttoinlandsprodukt, es gibt krasse Unterschiede. Wenn ich dann über die Europäische Union hinausschaue, über Europa hinaus nach in den Nahen Osten, nach Syrien, an die Ränder, Ukraine, das sind jetzt Krisenherde, wenn ich nach Afrika weiter gucke, ja, oder über den Himalaya hinaus nach Südasien, da gibt's Themen, das sind ganz andere Themen, da geht's nicht um kann ich an der Gesellschaft in Deutschland teilhaben mit einem monatlichen Besuch vom Kino. Mhm. Da geht es um die Frage, habe ich morgen was zu kauen?
Ja.
Oder darf ich hier sein oder werde ich vertrieben, weil ich eine falsche Religion habe? Mhm. Also da gibt's, wenn ich den Blick weite, unglaubliche Ungerechtigkeiten in der Welt.
Ja. Das ist krass, dass du gerade die Relation herstellst. Das ist auch gut so. Ne? Weil wir in Deutschland dann immer auf uns schauen, Stress, Sorgen und die nicht, und wenn wir die in Relation setzen, was du gerade tust, plötzlich die, unsere Sorgen klein erscheinen. Dabei bist du derjenige, der mir gesagt hast, dass die subjektiven Sorgen eigentlich immer die Sorgen sind, die ich habe und die kann ich nicht wegdenken. Also die meine Sorgen sind die größten, die ich habe.
Ja, ja, genau. Und da habe ich als Seelsorger jetzt verschiedene, also nach der Analyse der subjektiv empfundenen Sorge, habe ich als Seelsorger oder geistiger Begleiter ja verschiedene Möglichkeiten der Bearbeitung, der Begegnung dieser Sorge. Wie begegne ich der Sorge von Menschen? Ne? Und eine Möglichkeit der Begegnung ist, sie in Beziehung zu setzen zu Menschen, die an ganz anderen Dingen arbeiten. Das heilt nicht die Sorge, aber es öffnet die Bearbeitung. Es öffnet die Bearbeitung der Sorge.
Das musst du mir genau erklären.
Die Sorge bleibt bestehen. Also wenn ich nicht genau weiß, wie lange ich in dieser Wohnung bleiben kann und ob ich mir eine andere leisten kann, die vielleicht dann barrierefrei ist, die meinem Alter entspricht oder meinem Geldbeutel entspricht, auch in Zukunft, dass ich dann weiß, okay, hier kann ich jetzt auch alt werden. Das wird finanziell möglich sein. Das ist eine konkrete, krasse, schwere Sorge. Wenn ich als Prediger darauf verweise, dass die Welt Ungerechtigkeiten kennt, die noch existenzieller sind, die auf der Bedürfnispyramide nach Maslow noch weiter an der Basis anliegen, dann nimmt es mir vielleicht die Schwere. Die Sorge bleibt bestehen, ich muss mich darum kümmern, aber ich kann mich daran festmachen, dass ich nicht auf der Flucht bin. Also es stellt sich neben die Sorge das Gefühl von Dankbarkeit. Und das zu öffnen, das ist eine Ressource, dass ich auf einmal weiß, oh, es gibt Dinge, da spüre ich Dankbarkeit. Darauf kann ich mich stellen, das festigt mir das Fundament zum nächsten Schritt. Ich falle vielleicht nicht in eine untätige Depression und Handlung und komme in so eine Untätigkeit, in so eine Melancholie. In eine bleiernde Melancholie, sondern wenn ich noch Dankbarkeit spüre, dann hat das eine Wirkung, die meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach Menschen befähigt, handelnd zu bleiben.
Cooler Punkt, also dass man sich, ja, das ist gut, dass man sich auf die Ebenen, die man schon hat, dass man sich darauf bedankt, dass man sagt, boah, ich habe warm, ich bin in einer Wohnung oder in einem Haus, ich kann es bezahlen, ne, ist möglich, kein Problem. Ich habe Essen jeden Monat, das ist fantastisch, ich kann schlafen. Also da bin ich safe, das heißt, ich muss nicht frieren. Alles gut, gesundheitlich kann ich mich da, bin ich gesund, das heißt, dafür kann ich schon mal dankbar sein. Jetzt geht es nur noch um das Thema XY und jetzt muss ich mich eigentlich nur noch um das Thema kümmern, der Rest ist eigentlich sicher und da fühle ich mich gut. Ist das so gemeint?
Das nur würde ich sogar streichen. Also die Sorge ist eine, es gibt unfassbar uns sehr nachvollziehbar besorgte Menschen im Land. Das wird sich auch vermutlich bei den Wahlen bahnbrechen oder bei Jugendlichen ist das gerade wirklich viel Thema, das bekomme ich mit. Also die Idee, ganz diszipliniert sein zu müssen, asketisch sein zu müssen, ich erlebe gerade wirklich Menschen, die da besorgt sind. Nicht angsterfüllt, aber besorgt. Und ich gucke die eigentlich an und sehe talentierte, charismatische, gut vorbereitete Menschen. Also ich habe gerade auch einige im Kopf, die werden ihr Abitur mit Bravour machen. Und ich erlebe die trotzdem besorgt, dennoch besorgt. Mhm. Und das macht mich betroffen, weil ich denke, boah, ihr seid in Deutschland, ihr habt es steht auf der Grundlage eines Gesundheitssystems. Ihr gehört auch nicht zu den Ärmsten in diesem Land. Ihr habt einen Pass, mit dem liegt euch die Welt zu Füßen. Mit dem Abitur könnt ihr euch zwischen 100.000, also zwischen 1.000 Berufen, allen Berufen entscheiden. Ihr könnt wirklich, ihr habt die besten Vorzeichen für euer Leben, ihr Bössels. Und dennoch seid ihr grundbesorgt. Und da ist genau das Problem. Dankbarkeit. Ne? Dankbarkeit hilft
ja.
Für das, was da ist. Ne?
Wenn die Welt einem zu Füßen liegt, ne, das kann auch zum Problem werden. Wenn man doch weiß, dass man überall
hin kann. Das ist ein zweites Thema. Da machst du jetzt ein zweites neues, da machst du ein neues Fass auf.
Neues Sorgenfass auf. Oh Gott, lassen wir es.
Nein, aber das ist ein anderes Themenfeld. Das ist die Frage, wie entscheide ich? Also wie scheide ich mich von Optionen? Das ist eine zweite.
Das ist ein zweiter Punkt. Das geht für, ja, das stimmt. Obwohl das am Ende wieder zu dem Punkt führt, den ich eingangs erwähnt habe, zu Stress. Stress wiederum zu psychischen Erkrankungen. Und wir Menschen hassen ja Stress. Also Stress ist ja wirklich das Letzte, was wir Menschen wollen. Stress kann alles auslösen. Ein bisschen zu Krebs. Stress ist blöd. Und alles, was uns stressig, alles, wo wir sagen, da können wir aus der Ruhe heraus eine schöne Entscheidung treffen, aus der Ruhe heraus, lieben wir ja ohne Ende. Da sind wir ja wirklich, da gehen wir drin auf. Und das ist, glaube ich, etwas, und dieses Spannungsfeld zwischen ab und zu mal durch einen Stresspunkt, durch einen Stressor mal aufgeweckt zu werden, ist ja cool, kann ja spannend sein, ne? Weckt auch mal Endorphine oder andere komische Botenstoffe, die dann nach vorne bringen. Aber wenn es die Überhand nimmt, dann ist es wiederum ungesund. Und das Problem, was wir heute haben, ist, es nimmt Überhand. Gerade bei den, und ich sehe es bei den Jugendlichen nicht mit Sorge, doch vielleicht auch schon mit Sorge. Ich sehe es bei den Jugendlichen in dem Sinne mit Sorge, dass die Welt gerade nicht simpel ist zu begreifen. Und sogar für die, die, sagen wir mal, viel, sehr tief schon drinstecken und Lebenserfahrung haben, sagen, boah, das ist schon echt schwer zu begreifen. Und selbst da die Experten untereinander streiten und die Jugendlichen sich das nur anschauen und sagen, was geht hier eigentlich gerade ab? Wir wollen doch eigentlich nur die Welt retten, aber es geht irgendwie nicht und irgendwie funktioniert das alles nicht und es wird unglaublich komplex und ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Stressor der überhöhten Komplexität, die auf ein Gehirn einprasselt, so viele Möglichkeiten, so viele Dinge, die passieren, dass das dazu führt, dass wir gesellschaftlich ein hysterisches Problem haben, so ein bisschen in Hysterie verfallen.
Der Begriff, das gebe ich dir zu. Also Hysterie ist ein guter Begriff für das, was ich erlebe. Ich nehme viele Aspekte in der Gesellschaft gerade als hysterisch wahr. Ist schön, ist gut, das ist ein guter Begriff dafür, was ich empfinde.
Vielleicht sollen wir das Wort kurz erklären, hysterisch. Kannst du das erläutern, das Wort? Nicht, dass die alle denken, die rennen alle schreien durch die Gegend.
Ich habe gerade keine Definition vor Augen, aber es ist eigentlich ein Begriff, der aus der Psychologie kommt. Jeder Mensch hat hysterische Anteile in sich, der eine mehr, der andere weniger. Das ist die Frage, wie ich strukturiert bin. Also mir hat eine Psychologin, ich habe eine psychologische Standortbestimmung gemacht, bevor ich in den pastoralen Dienst eingestiegen bin. Das war freiwillig und war unkompliziert möglich. Und ich habe größere hysterische Anteile in mir als das Männlichkeitsideal in unserer Welt beispielsweise. Okay. Das macht sich daran deutlich, dass es mir leicht fällt, Tränen zu weinen. Also ich bin zu Tränen gerührt und dann fließen die Tränen auch. Ich kann, wenn ich ein Buch lese, wenn ich einen Film schaue, der mich berührt, dann bin ich zu Tränen gerührt und dann weine ich die auch. Zum Beispiel. Also das ist also Hysterie ist ein großer Resonanz, also ist eine Resonanzfähigkeit für Gefühle. Und das Gefühl von, es ist überfordert und Stress, ja genau, es gibt halt, es ist weder gut noch schlecht.
Ja, stimmt,
das ist richtig. Es ist halt da und gerade ist der Resonanzraum für das Gefühl, für das subjektive Gefühl in unserer Gesellschaft sehr groß. Also wenn ich beleidigt bin, wenn ich ungerecht mich behandelt fühle, also es gibt eine sehr schnelle emotionale Reaktion in der Gesellschaft. Also sowas, das Sachliche tritt ein bisschen in den Hintergrund gerade und was ich vorhin sprach von der dünnen Haut, die Menschen gerade zeigen, die Haut wird, oder die, wie habe ich es vorhin gesagt, Das Fell wird dünner, weißt du? Die Leute sind schneller anpieksbar. Das meine ich mit, es ist Hysterie. Es ist Hysterisches in der Welt.
Da haben wir das Gleiche gemeint. Okay, dann ist gut. Ich hätte es jetzt so gut
dünnhäutig war der Begriff, der mir fehlte.
Ja, ja. Und jetzt, wo wir die ganze Welt so komplex vor Augen sehen, wäre es nicht die Verantwortung der Älteren, den Jugendlichen Komplexität so zu reduzieren, also ihnen einen Rahmen zu geben, dass sie in der Lage sind, durch den Korridor zu gehen, zu sagen, okay, liebe ältere Gesellschaft, die jetzt auch Verantwortung gerade trägt in Berufen und sonst was, reduziert für uns die Komplexität insofern, als dass wir uns mal auf die wesentlichen Dinge, die Jugendliche jetzt machen müssen, konzentrieren können und den Rest einfach mal nicht als unsere Aufgabe sehen. Weil ich habe das Gefühl jetzt nur subjektiv, dass es Jugendliche gibt, die glauben, die Welt retten zu müssen. Und das ist für Jugendliche ein dermaßen zu hoher Maßstab. Und ich glaube, damit lassen wir sie auch ein bisschen allein, weil es immer heißt, ja, ihr werdet ja irgendwann die Welt retten. Kommt ja mal so als flapsiger Kommentar. Das ist aber kein flapsiger Kommentar, sondern es stimmt ja im Endeffekt auch. Aber man kann das ja jetzt nicht Jugendlichen schon aufbürden, sondern die müssen ja erstmal reinwachsen in diese Welt, damit sie überhaupt wissen, wie sie die Welt retten können. Und das ist ja schon für Menschen in meinem Alter unglaublich schwierig noch zu begreifen. Und ich kann mir das als Jugendlicher, wäre das für mich ein Riesen, ich würde nenne jetzt mal dieses böse Wort Brainfuck. Also ein Gehirngemetzel.
Hey, sind wir jugendkulturell?
Das habe ich früher auch schon benutzt, das Wort.
Du, ich würde sagen, Weltrettung ist überfordernd für jeden Menschen, für das Individuum sowieso. Als Idee, wie soll das gehen? Wir sind da alle überfordert. Und es wird am Ende nicht die eine Generation, die andere Generation, am Ende ist das ein Menschheitsthema. Und es wird Jugendliche geben, die da einen krassen Beitrag zu leisten. Das hat Greta Thunberg vorgemacht. Und es gibt Erwachsene, die da einen krassen Beitrag zu leisten. Hilfreich ist es, glaube ich, sich Menschen zu suchen in seinem Umfeld, die mich inspirieren, denen ich zutraue, mir etwas zu zeigen, zu sagen, zu erklären, die ich ermächtige, mich zu motivieren, mich aus der Komfortzone zu locken. Und das kann ein junger Mensch sein, das kann eine 16-Jährige sein, ein 16-Jähriger, das kann auch ein 60, 80, 90-Jähriger sein. Also wie inspirierend bitte finde ich gerade die Frau Friedländer, die den Holocaust überlebt hat, die von Frieden erzählt. Also wenn ich mal mich frage, wie kann Frieden gelingen, dann hilft mir doch, dass ich solche Menschen und ich, ohne ihr je begegnet zu sein, dass ich von solchen Menschen weiß, von solchen Individuen weiß, die mich inspirieren, die mich über meine Komfortzone tragen. Also keine Frage der Generation, keine Frage des Alters. Das ist übrigens auch eine zweite Antwort. Also neben dem Schau, gibt es Dinge, für die du dankbar bist, trotz aller Sorge und aller Schweren und aller Nöte, gerade in deinem Leben subjektiv empfunden, für wirklich als Wirklichkeit erlitten, gibt es trotzdem etwas, wo du dankbar bist? Das ist eine Idee, die ich da habe als Seelsorger. Das zweite ist, wo sind Menschen in deinem Umfeld, die für dich vertrauenswürdig sind, die für dich eine Ressource darstellen, ob sie es wissen oder nicht wissen. Schau, was die tun, schau, wie die Krise anpacken, wie die mit der Situation umgehen, die du vielleicht mit denen teilst. Wo findest du Vorbilder? Im Nahfeld, im Nahraum auch, gerne im Umfeld.
Mentoren.
Und die gibt es. Also, dass wir soziale Wesen sind. Wir fallen gerade ein bisschen in die Falle, dieses Ich alleine, das Individuum, ich muss stark sein, sei stark, sei pünktlich, sei effizient, sei dies, dieses Selbstoptimierungsding, das ist eins, aber wir sind auch interdependent und soziale Wesen und in Familie und Gesellschaft, wir sind nicht alleine, ich stehe da nicht alleine, ich werde die Welt nicht alleine retten und ich bin auch nicht in der Lage, alle meine Nöte und Sorgen alleine zu lösen. Ich darf mir Hilfe holen. Ich darf mich als hilfsbedürftig darf ich mich erweisen. Das ist völlig in Ordnung. Und diese Erlaubnis immer wieder zu sagen, also manchmal denke ich, da liegt eine Quelle für die Sorgen der Jungen, die meinen, am Ende stünden sie da alleine da.
Womöglich. Ja, das ist wahrscheinlich der Kern der Sache.
So, das ist nicht so.
So ist es. Dieses Allein-Einsamkeit, da haben wir es eben schon wieder gehabt. Ja, ja. Es ist ein subjektives Gefühl und ich glaube, da navigiert man sich selber rein, vielleicht auch, wenn man andere nicht erst vielleicht nicht nerven will oder weil man glaubt, dass man eben, dass wenn einem selbst geholfen ist, allen geholfen ist, ne, dieser dumme Spruch, wo man sich dann auch wieder sagen muss, ja, das ist in einer gewissen Art und Weise Selbstoptimierung richtig. Du musst schon auf deine Gesundheit achten und solltest jetzt nicht viel Schamas treiben und nicht zu viel Alkohol saufen und rauchen. Das ist das eine Thema.
Ja, natürlich.
Aber wir müssen trotzdem aufeinander achten und wenn wir gerade in dem psychischen Bereich, glaube ich, sind wir jetzt ganz, ganz stark auf Resonanz und andere Menschen angewiesen. Da bin ich wie du komplett von überzeugt. Sonst gehen wir ein wie ein Blümchen im Winter.
Ja. Das ist wir arbeiten hier an einem sehr adventlichen Thema.
Ja.
Advent. Die adventlichen Lieder jedes Jahr, egal ob es fette Jahre sind oder dürre Jahre sind, Advent besingt Rettung, die mich in der Not ereilt. Rettung, die mich im Elend trifft. Also auf einmal ist ein Licht, auf einmal ist Hoffnung da. Es gibt ein Lied, ich will es nur mal kurz zitieren. Ich habe hier gerade, während du vorhin deine Zahlen gesprochen hast, habe ich mir kurz das Gotteslob
gelangweilt rumgeguckt.
Genau, ich bin kurz an meinen Bücherschrank gegangen und habe gedacht, ja, der Clemens.
Mit den Zahlen wieder.
Ich habe mir ein Gotteslob gegriffen und wollte nämlich zum Schluss mal eben aus einem adventlichen Lied, ich singe es jetzt nicht, ne?
Okay.
Kündet allen in der Not, fasset Mut und habt Vertrauen. Bald wird kommen unser Gott, herrlich werdet ihr ihn schauen. Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. So, und dann sind fünf Strophen. Ich zitiere nur gerade die Schlagworte. Gott naht sich mit Huld, dass wir uns zu ihm bekehren. Er will lösen die Schuld. Es soll der Friede wehren. Aus Gestein und Wüstensand werden frische Wasser fließen, überreicht die Saaten sprießen, Blinde schauen zum Licht empor, Stumme werden Hymnen singen, Tauben öffnet sich das Ohr, wie ein Hirsch die Lahmen springen und dann endet es. Gott wird wenden Not und Leid, er wird die Getreuen trösten, zum Mahl der Seligkeit ziehen, die vom Herrn Erlösten. Also es gibt die Wahrnehmung und Akzeptanz, also die Akzeptanz, ich nehme das Elend und das Leiden an, ich akzeptiere, es ist nicht perfekt, ich rede es nicht schön, ich schaue mir die Wirklichkeit an, wie ich sie empfinde, ne, die subjektive Wirklichkeit auch, wenn ich dazu in der Lage bin, auch die Zahlen und Daten mit Deutung. Und dann vertraue ich aber, dass es nicht hoffnungslos ist, ja. Dass sich das Leben zu leben lohnt, dass es Dinge gibt, für die ich grundsätzlich dankbar sein kann und vertraue, dass es Licht wird.
Ja, und Zahlen sind das eine. Der Umgang mit den ganzen Themen ist das komplett andere und da sind die Zahlen natürlich auch egal. Ob die Zahl steigt oder nicht steigt, wenn ich davon betroffen bin, ist das vollkommen irrelevant.
Nicht alleine.
Wichtig ist nur, dass wir alle gemeinsam darauf achten und auch uns dafür vielleicht sensibilisieren, ne, um dann zu sagen, es scheint gerade auch ein wirkliches gesellschaftliches Problem zu sein. Also es ist nicht irgendwie mal, da hat er da so ein Problemchen, sondern es scheint wirklich gerade ein ernsthaftes, strukturelles Problem zu sein, dass in der Gesellschaft wir in eine depressive Phase uns gerade reinbewegen. En gros natürlich, ne? Nicht alle, jeder Einzelne, aber en gros. Und darauf muss man natürlich achten, auch als Gesellschaft, weil dann ändern sich natürlich Ströme. Ne? Psychologen sagen jetzt schon, dass die Praxen dermaßen ausgebucht sind, dass sie gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Ja, kommt nicht von ungefähr. Und dann muss man sich überlegen, woher kommt es denn? Und dann sind wir wieder in der Politik. Ach Leute, was soll man da machen?
Ja, oder in der Seelsorge.
Oder in der Seelsorge. Vielleicht kann sie auch was leisten. Wenn dann die Politiker dann bei dir sind.
Ich leiste da tagtäglich. Mein Advent ist wirklich eine Hochzeit. Das
sprengt
jetzt den Rahmen, aber
es ist Politiker gerade
viel zu tun, wirklich.
Der ein oder andere Politiker sollte vielleicht zu dir mal in die Seelsorge gehen. Da wäre ein Riesenhebel in Deutschland. So, und nur ja. Verstehst du, das wäre auch ganz schön.
Mein Lieber, ich bin ein bisschen auf dem Sprung.
Alles gut, dann spring mal. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Springe ins Leben, wir sprechen die Tage wieder.
Machen wir auf jeden Fall. Und dann dir einen schönen Restmittwoch.
Guten Advent.
Mach's gut.
Ciao. Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart.
Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an. glaubensdenker@gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.